der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute mit Carsten Horn von Cinemax.
Hallo Erik.
Hallo Carsten, wie schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ganz schnell, was machst du, wer bist du, wie konntest du so weit kommen und erzähl uns was über Cinemax.
Ja, wer bin ich? Ich bin wahrscheinlich ein Fremdkörper in so einem jungen Marketing Podcast. Format. Ich würde mich mal als Digital Silver Surfer bezeichnen und als Transformational Leader. Ich bin CEO der Cinemax-Gruppe, habe wahrscheinlich in Deutschland schon jedem mal irgendwas vermarktet und verkauft. Ich habe mal irgendwann 6 Jahre für Max Baar gearbeitet, 10 Jahre Blume 2000. Da kenne ich auch ganz erfahrene Digital-Marketing-Experten, die mir hier gegenüber sitzen.
Blume 2000 ist ja die Kaderschmiede, die geheime Kaderschmiede für Digitales.
Ja, gut, dass keiner sehen kann, wie wir jetzt gerade hier uns wegschmeißen vor Lachen. Nee, das war eine tolle Zeit, 10 Jahre, da haben wir ja zusammen auch gearbeitet oder zusammen Berührungspunkte gehabt. War dann 7 Jahre verantwortlich für das ganze Shop-Geschäft bei Shibo, habe da sehr intensiv an dem ganzen Cross-Channel-Thema mit meinem Kollegen Timo Voswinkel da vom Online-Team zusammengearbeitet und bin jetzt seit 5 Jahren CEO der Cinemax-Gruppe, die ja in Deutschland und Dänemark ist. So, ich glaube, das beschreibt mich für das Erste erstmal ganz gut.
Cinemax ist so in meiner Wahrnehmung, seit ich Kino kenne, also irgendwie seit ich, keine Ahnung, 10, 12 bin, irgendwie die erste und vielleicht auch so die einzige Brand im deutschen Kinogeschäft. Das ist vermutlich nicht ganz richtig, aber ist es richtig, dass Cinemax irgendwie die größte Brand im Kinomarkt ist?
Ja, ist interessant. Also wir sind rein von den Zahlen der Besucher sind wir Nummer 3 im Markt noch. Mhm. Das wird sich ziemlich sicher in den nächsten 18 Monaten ändern. Und wir sind aber, wir machen jedes Jahr eine Brand-Tracking-Studie europaweit. Mhm. Sag mal gleich so ein bisschen was zu unserer Inhaberstruktur. Mhm. Und von der Brand-Awareness sind wir und in allen Punkten, auch wie wir bewertet werden als Marke, sind wir in Deutschland absolut die Nummer 1. Okay. Das kommt, geht so weit, dass Leute bei uns im Service Center anrufen und sagen, dass der Lärm des Nachbarkinosaals doch in den anderen Saal rübergegangen ist, das würde nicht gehen. Und wir bedanken uns dann, dass sie uns, ich sag mal nicht welches, aber das Kino an der Mundsburg besucht haben, was nicht uns gehört, und wir würden das an die Kollegen weitergeben. Okay. Also Brand Awareness technisch sind wir ganz vorne, Besucherzahlen technisch noch nicht.
Im Kino, ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt wenig über Kino aus, aber das wird vermutlich jetzt nach 45 Minuten dramatisch besser sein. Ihr seid doch so etwas wie, wenn man euch jetzt mit dem Handel vergleicht, seid ihr doch der Big-Box-Anbieter des Kinogeschäftes.
Das heißt, ja, man muss so ein bisschen...
Wie groß sind eure Einheiten, also im Sinne von Sälen, Sitzen?
Also wir sind, der deutsche Markt ist ja, der deutsche Kinomarkt hat im Endeffekt zwei Gruppen. Das eine sind die traditionellen Kinos, mhm. Arthouse, Crossover, Zwei-Saal-Kinos, Drei-Saal-Kinos und das andere ist Multiplex. Das ist relativ hälftig aufgeteilt, mhm. und die Multiplexe ist per Definition, fangen an ab 8 Sälen. Mhm. Das ist so eine FFA, also für eine Filmförderungsanstalt, mhm. eine Definition. Also, so, und das sind dann richtig kleine Firmen. Ne? Also das ist, wenn man so ein Dammtor-Kino sieht, hat viel zu wenig Säle, leider nur 8. Dafür hat er eine der größten Säle in Deutschland mit 1000 Sitzen in Saal 1. Da arbeiten dann, das ist eine kleine Firma für sich, ne? Da arbeiten 100 Leute etwa, mhm. mit dem Backoffice, mit allem drum und dran, mhm. und das sind voll autarke Geschäftseinheiten.
Kannst du etwas sagen zu eurer Größenklasse im Sinne von Umsatz oder gibt es da
Zahlen, ja, wir sind die Zahlen, die man glaube ich teilen kann. Wir haben so roundabout 10% Marktanteil heute in Deutschland. Sind ganz klar drauf, also auch durch Akquisitionen und Zukäufe, das größer zu machen, sind damit die Nummer 3. Es gibt eine Firma, die vorne ist CineStar, die zweite ist Cineplex, das ist so ein bisschen wie Edeka. Ne? Das sind einzelne Gesellschafter, die dann sich unter so einer Dachmarke zusammengebracht haben. Und dann sind wir, es ist ganz witzig, es gibt ja ganz viele verschiedene Genres. Und in einigen Genres sind wir fast Marktführer. Gerade so wenn Avenger in Deutschland ist, so diese wirklich für große Leinwand, großer Sound, so richtiges Popcorn-Kino, da machen wir deutlich über 10% Marktanteil. Und so bei französischen Filmen hier so Monsieur Claude oder...
Im Arthouse schneidet ihr nicht so gut ab, ne?
Im Arthouse, dafür haben wir dann unsere Geheimwaffe, das Holi.
Ja.
das macht das ganz gut. Aber da sind wir natürlich nicht so gut. Nee, ist klar.
Ja, okay. Was sind so die Herausforderungen in diesem Geschäftsmodell? Ich habe so das Gefühl, von außen betrachtet, das ist ein super, ihr seid super abhängig von den Hits, die ihr nicht beeinflussen könnt, also von den Produktionen, die auf den Markt kommen und vom Wetter. Zumindest ist das, was man so gemeinhin immer so hört. Stimmt das?
Ist erstmal alles richtig. Ist erstmal alles richtig, aber ich glaube, also man sucht ja immer sehr leicht oder sehr schnell so nach den ganz einfachen Antworten. Und Fußball-Weltmeisterschaft ist immer eine ganz einfache Antwort. Wenn das Kinogeschäft nicht klappt, Fußball-Weltmeisterschaft war da, verstehen alle. Wenn es warm ist, gehen weniger Leute ins Kino, das ist auch richtig. Mhm. Wenn man da mal tiefer reingeht, und wir sind ja Private Equity owned, das heißt, wir gehören zu View International. View International sitzt in London und hat zwei große Private Equities, OMAS und AIMCO mit drin. Und das sind natürlich, das sind ja rein faktenbasierte Leute. Und da gewöhnt man sich sehr schnell an, nur in seine Erklärung für Geschäfte das zu schreiben, was auch mathematisch beweisbar ist. Und wir haben im letzten Jahr eine riesen Marktforschung, letztes Jahr war nicht so gut der deutsche Kinomarkt, und haben zusammen mit OCNC eine große Studie in Deutschland gemacht, German Market Diagnostics, und haben versucht, mathematisch zu verstehen, was da so los ist. Und obwohl jeder weiß, dass wenn das Wetter gut ist, gehen weniger Leute ins Kino. Das ist tatsächlich Fakt. Das kann man natürlich mal messen, wenn in Norddeutschland schlechtes Wetter ist, im Süden ist gutes, und so ein Wochenende, das dann in Norddeutschland besser ist. Aber mathematisch richtig abzuleiten ist unmöglich. Die haben das versucht, Korrelationen über die letzten 20 Jahre zu machen. Die Korrelation ist so gering, dass es unseren Private Equity Ownern nicht reicht, dass wir das als Begründung anführen dürfen.
Das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Ich mag ja sehr stark diese Fakten oder quantitativ unterstützten Argumentationsketten, die Private Equities in meiner Erfahrung deutlich besser nachhalten und auch durchsetzen und noch einfordern als andere Gesellschaften.
Absolut, das ist also glaube ich, auch ein englisches und dann auch nochmal Private Equity Thema. Die sind einfach dramatisch faktenbasierter. Ne?
Was war denn das Gegenteil davon? Wenn es nicht faktenbasiert, dann war es hypothesenbasiert oder irgendwie rein qualitativ?
Gefühlstechnisch, alte Meinung. Ne? Das war schon immer so, und es gibt ja so viele Leute, die auch. Also wenn man heute in der Branche mit Leuten spricht, werden viele sagen, das letzte Jahr war so schlecht, weil die Fußball-Weltmeisterschaft da und wir hatten einen starken Sommer. Ja, das waren sicherlich Gründe, aber es gibt ganz andere Dinge. Und wir sind
wir in der Vorrunde ausgeschieden.
Und das Interessante war, danach war das Geschäft genauso schlecht. Ne? Und kann man sagen, die haben die englischen Spiele geguckt oder die holländischen, Holland war ja gar nicht dabei. Aber das bringt uns natürlich auch im letzten Jahr dann dazu, was sind denn die beweisbaren Themen? Und ich glaube, wenn man die großen Themen nimmt, ist das großes Thema ist Demographics. Und dass man auf der einen Seite wissen wir, dass junge Leute weniger werden. Deutschland ist die mit Italien und Japan, die am wie sagt man das? Wir haben die größte Älterwertrate auf der Welt. Japan, Italien und Deutschland. Und also wir werden immer älter und wir haben immer weniger Junge. Das führt zu zwei Effekten. Das eine ist, die Jungen, die nicht da sind, können auch nicht ins Kino gehen. Und das zweite, die Jungen, die gerne ins Multiplex gehen, die sind bei uns überproportional gegenüber den Traditionellen. Wenn die natürlich dann auch weniger ins Kino gehen, weil sie andere Themen haben, trifft uns das doppelt. Das heißt, weniger da, die verhalten sich ein bisschen anders, sie gehen immer noch oft ins Kino, aber wenn sie eben vor 5 Jahren 7-mal im Jahr ins Kino gegangen sind, gehen sie jetzt nur 4,5-mal. Und das ist ein relativ großes Thema. Während die Älteren mehr werden und mehr ins Kino gehen, die gehen aber lieber in traditionelle Kinos.
Ja.
Das führt uns zum Beispiel zu dem Thema, dass wir dann sagen, okay, wir müssen unser Kinoangebot besser auf diese Zielgruppe ausrichten, das vom Programm her, aber eben auch von der Aufenthaltsqualität. Bauen zum Beispiel gerade 4 Kinos um, leider jetzt hier nicht in Hamburg, sodass ich es dir zeigen kann. Eins in Regensburg ist jetzt fertig, Wuppertal wird das nächste sein, Göttingen ist jetzt auch im Sommer fertig. Und dann kommt noch Bremen dran, und wo wir ein völlig neues Designkonzept mit Lounge-Foyer-Seating-Möbeln, komplett digitales Foyer mit großen Screens, wo Trailer laufen und nur noch Digitalwerbung, da hängt kein Papier mehr, komplett Ledersitze, eine Bar, wo ich auch Wein trinken kann und nicht nur Weißwein oder Rotwein, sondern Sauvignon Blanc, Riesling oder ein Chardonnay. Und das sind so unsere Antworten darauf. Aber das Demographic-Thema ist eben ein ganz großes Thema. Und dann ist natürlich ein zweites Thema, dass die Leute zunehmend immer weniger Zeit haben. Ne?
Ja. Bevor wir noch tiefer in die ganzen so Details einsteigen, die du als CEO und unternehmerisch denkender und handelnder Mensch machen kannst, um deine Seele dauerhaft voll zu machen, auch wenn das Wetter vielleicht gut ist, würde ich gerne noch mal kurz auf die allgemeine Gemengelage zu sprechen kommen, weil mich dieses Geschäftskonzept so interessiert und weil es ja auch eine verhältnismäßig alte Unterhaltungsform, ne? Die ist jetzt irgendwie 70, 80 Jahre alt, ich weiß nicht.
Schon älter, ich glaube, die ist irgendwie 125 Jahre
alt. Ja, das ist so eine richtige, so, dass sie aus der Nische raus ist und so Mainstream wurde, ist bestimmt in den 20er, 30er Jahren irgendwie entstanden, das weißt du alles besser, das ist glaube ich auch noch gar nicht so wichtig, weil ich habe das Gefühl, aber das ist wirklich nur ein Gefühl und das kannst du ja deutlich besser beantworten, dass die Attraktivität, die relative Attraktivität von Kino immer noch hoch ist, aber dass es noch um diesen Wettkampf um Zeit und Eyeballs, dass es deutlich mehr Alternativen gibt, als es noch in den letzten 20, 30 Jahren gab. Also ich weiß, ihr seid schon oft totgeschrieben worden, ne? Beim Fernsehen, beim Video, die DVD etc., Heimkinoanlagen, jetzt kommen Streamingdienste. Merkt man das schon messbar bei euch im Geschäft, dass es jetzt sowas gibt?
Das war die nettest eingeführte Netflix-Frage. Alle fragen Netflix doch da.
Macht euch Netflix, braucht euch doch noch? Macht euch Netflix und Amazon nicht eigentlich kaputt?
So, und das sagen meistens Leute, die zu Hause zwei Kinder haben, die einfach sonntagmorgens immer vom Fernseher sitzen und oder vom Computer wahrscheinlich meistens und Netflix gucken.
Sonntagmorgens.
Und natürlich versuchen wir auch diese Frage zu beantworten. Ja. Und haben wir da sehr viel Daten gesammelt und da gibt es so ein paar Antworten drauf. Das erste, Kinoreichweite in Deutschland ist im letzten Jahr bei 37% gewesen. Das heißt, 37% der Menschen sind ins Kino gegangen. Mhm. Wenn man sich die Gruppe der SVOD-User, also Subscription Video on Demand, Netflix, Amazon Prime und so weiter anguckt, ist die Kinoreichweite bei denen 55% oder 56%.
Ja.
Das heißt, die gehen viel öfter ins Kino.
Weil die einfach...
Die lieben Kino.
Dem Produkt, genau.
Die lieben das Kino. Produkt, das wäre so, als wenn man sagen würde, die Tiefkühlpizza hat italienische Restaurants platt gemacht.
Ja.
Es gibt verschiedene Use Cases. Der eine ist zu Hause und der andere ist eben woanders.
Ja.
Wir haben dann uns mal angeguckt und eine Marktforschung gemacht. Im letzten Jahr haben wir 9000 Leute in Deutschland befragt. Und haben die Leute gefragt, warum guckt ihr Netflix und Amazon und warum geht ihr ins Kino?
Ja.
Und das Interessante ist, es gab bei beiden Gruppen zwei Ausprägungen, die größten Key Purchase Criteria, also warum sie das machen.
Ja.
Und bei den SVOD, also bei Netflix und Co., war es, ich möchte Zeit totschlagen und ich möchte allein sein.
Mhm.
Und das ist... Unsere Tochter Olivia sonntagmorgens möchte keinen sehen, Zeit totschlagen, irgendeinen Film sehen und allein sein.
Ja,
okay. Nicht viel reden. Mhm. Die gleiche geht abends ins Kino. Und die Kinoleute, was haben die gesagt, die auch hier auch in der Regel auch SVOD gucken, auf jeden Fall eine große Anzahl, die möchten mit Freunden was zusammen machen und die möchten einen speziellen Film sehen.
Mhm.
Das heißt, du kannst morgens einen Use Case haben, allein sein, Zeit totschlagen, irgendwas gucken und abends mit Freunden ausgehen, schick machen und was erleben und dann gemeinsam einen Kinofilm erleben.
Okay, verstehe ich. Die Analogie wäre jetzt zum Beispiel, Musikstreaming-Dienste haben jetzt auch zum Beispiel das Konzert, das Live-Erlebnis nicht kaputt gemacht, sondern eher befördert.
So. Naja, Video hat ja auch Audio nicht kaputt gemacht. Ne? Das ist ja, siehst du ja gerade hier, das ist und auch die letzte Online-Marketing-Konferenz, da war so ein schönes Chart mir so hängen geblieben, Second Golden Age of Audio. Ne?
Ja.
Das kommt.
Ja.
Der dritte Blick von Netflix, der ist nochmal ganz interessant, den wahrscheinlich die wenigsten Leute auf dem Zettel haben. Diese Filme muss ja irgendjemand produzieren.
Ja.
Es sind Produzenten, es sind Regisseure, Talents in Regie, aber auch in Schauspiel. Und die überlegen sich natürlich schon, weil das ist ja nicht, das sieht immer nach außen alles glamourös aus, weil die verdienen ja nicht alle Millionen und die müssen ja sehen, wie sie ihre Produkte finanziert kriegen. Und die gehen natürlich zunehmend darüber und sagen, wenn Netflix oder Amazon ihnen einen Dreijahresvertrag gibt und sagt, produzieren wir das, dann machen die das auch.
Ja.
Das heißt, wenn eine Firma vorher 3 Kinofilme im Jahr produziert hat, macht sie jetzt vielleicht nur noch 2 oder einen Regisseur und einen schiebt darüber zu macht er für Netflix.
Mhm.
Und das haben wir mathematisch uns mal angeguckt. Und haben uns wirklich angeguckt, wie viele Filme wurden wann von wem produziert. Und man sieht eben eindeutig, und wie sind das Ausgabevolumen von Netflix und Amazon und Co. für Filme. Und das steigt wahnsinnig pro Jahr. große Martin Scorsese macht auf einmal Filme für solche Leute. Mhm. Und das heißt, es fehlen einfach Filme. Und das kann man berechnen oder sehen. Wir sehen ein kleiner, wahrscheinlich so 0,5% des Marktrückgangs.
Ja.
Sehen wir wirklich auch in den nächsten Jahren, weil zunehmend Talent aus Regie und Schauspiel darüber geht.
Ist das eine Chance für neue Kapazität oder neue kreative Köpfe? Und wenn ja, landen die dann zuerst bei Netflix und Amazon oder die ja auch durchaus experimentierfreudiger sein können, ne, weil sie eine Subscription-Base haben und weil sie ja auch sagen, wäre jetzt mal eine Frage danach an dich, ob du das nachvollziehen kannst, dass sie neben der Freiheit, die sie in der Produktentwicklung haben, weil sie im Grunde höhere Risiken eingehen können, dass sie auch die besseren Datengrundlagen, um die Produktentwicklung auf ihre Nutzerschaft irgendwie zuschneiden können. Kannst du das auch? Weil du siehst ja, also ich kann mir vorstellen, so eine Netflix, also mal ganz abstrakt, eine Netflix und eine Amazon haben aus meiner Sicht irgendwie zwei offensichtliche Vorteile. A, sie haben ein sicheres Geschäftsmodell. Das heißt, selbst wenn sie können sich eine viel höhere Flop-Rate leisten als andere und deshalb auch mehr Innovationen machen. Und auf der anderen Seite, sie kennen nicht nur die abstrakten User-Daten, sondern sie können auch die konkreten Verhaltensdaten ihrer Nutzer. Sie können ganz genau sehen, wie hoch ist das Engagement mit einer Genre, einer Darsteller, einer Regisseur-Kombination und können das dann praktisch bis auf den kleinsten Stream irgendwie runterkorrelieren. Du siehst doch, jetzt mal vereinfacht gesagt, vermutlich doch nur Produkte, Auslastung und weiß gar nicht, wie gut du auf einen einzelnen Nutzer deiner Kunden
irgendwie runterbringen kannst. Wir versuchen natürlich schon dahin zu kommen, wo Amazon und Netflix sie sind, weil das ist natürlich, sie kennen ihre Kunden, sie haben eine digitale Partizipation mit denen, sie wissen, wie die sich verhalten, sie können das individuell zuschneiden und natürlich ist das für uns Benchmark, dass wir da in der Tiefe nie so hinkommen werden, weil wir auch unser Modell nie 100% Subscription sein wird, obwohl wir auch schon in den nächsten Jahren, wir haben ja heute schon ein kleines Subscription-Modell mit unserer Gold- und Silver-Card, aber das ist viel zu klein, um da wirklich was draus zu machen, aber das wird irgendwann kommen, trotzdem wird nicht 100% Subscription-based sein. Ne? Und wir versuchen an allen Ecken und Kanten so im Rahmen unserer digitalen Transformation, die eigentlich holistisch stattfindet, nämlich in allen Bereichen in der Firma, verschiedene Dinge zu machen. Das eine ist, was wir zum Beispiel gebaut haben, da sind wir, ich meine, in Deutschland einzigartig in der Kinobranche. Wir haben eine datenbasierte Filmbooking-Plattform entwickelt in den letzten Jahren mit einem Partner, mit Share Dimension, und sind seit 2,5, 3 Jahren dabei, unsere 7000 Shows pro Woche komplett datengetrieben zu schedulen. Das heißt, wir haben individuelle Programme, das kann man, wenn man auf Websites von unserem Kinos geht oder von anderen, sieht man bei anderen in der Regel, läuft ein Film, wenn der einmal montags um 17 Uhr läuft, läuft auch am Dienstag, da auch am Mittwoch. Ja. Und bei uns kann das am Dienstag total anders sein, weil das Kino sich dienstags anders verhält, weil andere Zielgruppen auch am Wochenende gerade da sind. Das heißt, wir machen das total individuell und vor allem Deckungsbeitrag basiert. Wir gucken wirklich, wie wir das optimal aussteuern können und das hilft uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite sind wir dabei und auch im Rahmen unserer ganzen CVM-Strategie, also Customer Value Management, die wir international auch haben.
Customer Value Management ist ein anderes Wort für Customer Relationship Management?
Nee, Customer Value Management ist für uns so der Dachbegriff darüber, wo wir sagen, wie können wir im Endeffekt den Kundenwert komplett steuern. Da ist natürlich CRM ein großes Thema drin, aber da ist die Ebene drüber. Ne? Also da gehört auch, dass wir unser CMS, also unser Content Management System, komplett neu gebaut haben, permanent weiterentwickeln, permanent User Experience verbessern und gucken, wie wir es weiterentwickeln. All diese Dinge, die da drunter sind. Und jetzt sind wir gerade dabei, jetzt aktuell im Sommer ein neues Marketing Automation Tool einzuführen, CRM Movio. Und natürlich als Ziel irgendwann diese auf der einen Seite die Filmbooking-Plattform, das CRM und andere Themen zunehmend zusammenzukriegen. Ne?
Das finde ich super spannend, weil das gut illustriert, wie du, also was du in deiner Hand hast, um den Match von deinen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen, das war schon wirklich bestmögliche Auslastung zum höchstmöglichen Deckungsbeitrag zu erzielen und auf der anderen Seite auch die Nutzerinteressen, auch wenn du keine Subscription oder nicht überwiegend Subscription hast, irgendwie bestmöglich zu optimieren. So in Szenarien gedacht, was die Herausforderungen der Zukunft sein könnten. Ich stelle mir so vor, wenn ich mir gucke, du sagst ja selbst, ihr seid, man geht in den Cinemax, weil man zum Beispiel einen Blockbuster guckt, ne, wo man dann mit seinen Freundinnen, Freunden hingeht und dann irgendwie einen tollen Abend hat mit Popcorn und Knall und Krach. die, ihr seid ja da schon ein bisschen hitabhängig. Das heißt, wenn jetzt die Studios irgendwie nicht die 12. Avengers-Folge irgendwie bringen oder irgendwie es, die Pipeline verstopft ist oder sich das aus irgendwelchen Gründen nicht gut verteilt, dann habt ihr vermutlich auch Schwierigkeiten, eure Seele vollzumachen. Ist das erstmal... Ist das eine richtige Hypothese?
Ja, die ist als Überschrift richtig. Wenn man ein paar Ebenen tiefer bohrt, muss man, glaube ich, sehr viel differenzierter gucken. Mhm. Was uns ganz wichtig ist, wir gucken uns natürlich, es gibt ja nicht den Kinobesucher. Mhm. Das ist so unfassbar unterschiedlich von den Demographics, mhm, okay, also wie alt sie sind, aber auch von den Use Cases. Und wir haben ein ganz einfaches Modell für uns, wie wir Leute unterscheiden. Es gibt bei uns 4 Kundengruppen. Das eine sind Location Seeker. Mhm. Die gehen einfach dahin, wo es das nächste Kino ist. Mhm. Da müssen wir uns nicht groß anstrengen, weil, mhm, wenn die an der Mundsburg wohnen, dann gehen die dahin. Ja. Dann gibt es die Value Seeker, mhm, Value for Money, vor allen Dingen preisgetrieben. Mhm. Dann gibt es die Experience Seeker, mhm, die wollen echt in Night Out at the Movies, danach oder vorher noch was essen gehen. Mhm. Das hilft natürlich bei unseren urbanen, wir haben ja der einzige Kinobetreiber in Deutschland, der nur urbane Standorte hat, das heißt, mhm, immer mitten in der City, direkt, mhm, beim Bahnhof gut, Restaurants und Bars in der Nähe. Mhm. Da ist auch das Feld, wo wir am stärksten sind, mhm, und dann der Rest ist Mass, also Masse. Mhm. Und dann gibt es der nächste Schritt oder Schnitt da rein, ist, wir gucken sie uns an, sind es High Frequency, Medium Frequency oder Low Frequency. Mhm. Und gibt High Frequency gibt es nur ganz wenige, die dann so über 20 Mal gehen. Das sind, glaube ich, in Deutschland wahrscheinlich so nur 1% der Menschen, die aber für 4-5% der Besuche zuständig, okay, sind. Mhm. Und die kannst du natürlich, für die kannst du dir auch ein Subscription-Modell überlegen. Genau. Auf jeden Fall die Gruppe der Value Seeker.
Ja.
Und dann siehst du aber schon, wie klein die wird. 1% der Menschen, vielleicht 25% Value Seeker, das heißt 0,25% der deutschen Kinobesucher sind überhaupt nur offen für ein Subscription-Modell. Jetzt mal ganz vereinfacht.
Ja.
So, und wir sind eben sehr stark Experience und Low Frequency, also unter 8. Müssen denen also Impulse geben. Deswegen, wir gucken uns das schon sehr, sehr differenziert an, wie wir die auch ansprechen und haben dann eben auch müssen sehr genremäßig gucken, dass wir eben auch auf die Zielgruppen das und auf diese speziellen Zielgruppen dann auch altersgerecht gut verteilen. Und da hilft uns eben diese auch unsere automatisierte Filmbooking Plattform, weil wir einen Effekt haben, der scheduled das nicht nur, sondern wir lernen auch daraus, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert.
Ja.
Und gehen jetzt zunehmend darin über, auch zu gucken, dass wir, was die Datenbank uns heute noch nicht sagt, dass wir eben auch Zielgruppen, gerade auch hier so Silver Surfer wie mich, 50 plus, reinbringen, indem wir andere Filme bringen. Und dann wirst du nicht mehr ganz so Blockbuster abhängig, so, weil du es verteilen musst. Und wir haben, das wissen auch, glaube ich, ich mache mal mit dir einen Test, Erik.
Mach mal.
Sag mir doch mal 5 aktuelle Kinofilme.
Ach du Schande. Das könnte ich dir nicht sagen. Kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Ich würde sagen, in meiner Wahrnehmung gibt es irgendwie 37 aus den ganzen Walt Disney Franchises. 37.
Ja, guck mal, aber das ist interessant. Ich mache diese Frage übrigens oft, wenn ich mit Leuten aus der Industrie irgendwo essen gehe. Wenn wir im Restaurant sitzen und fragen jemand vom Restaurant, kennst du Kinofilme? In der Regel stammeln sie alle. Ne?
Ja.
Und das ist unser grundsätzliches Problem.
Ist das ein Altersproblem? Also,
nee, das ist kein Altersproblem. Die meisten Leute wissen das nicht, weil wir sind so eine kleine Industrie. Mhm. Wir haben zwar ein total spannendes Produkt, wir sind für Facebook einer der interessantesten Partner, weil Filme einfach so gut, also gut funktionieren bei denen.
Ja.
Und auf der anderen Seite sind wir aber eben nur so eine kleine Branche. Und es gibt viele Branchen, die sind deutlich lauter.
Ja.
So, und da ist das Kernproblem. Wir kommen einfach, wir haben so viel tollen Content und ich finde, wenn wir jetzt mehr Zeit hätten, würde ich dir jetzt mal von 5 Filmen erzählen. Du würdest am Wochenende in 2 reingehen.
Das glaube ich. Bevor wir drauf kommen, wie wir die Kunden erreichen oder wie ihr die Kunden erreicht, damit sie ein besseres Bewusstsein über das
Darf ich dir kurz noch die Frage beantworten?
Ja, Entschuldigung.
Ich bin ja so ein bisschen drumherum, weil das ist eigentlich, da kannst du 1,5 Stunden drüber sprechen. Am Ende hast du gefragt, wir sind abhängig von den Blockbustern. Ja, sind wir.
Ja.
Aber wir gucken uns in unserer Analytik, teilen wir den Markt in zwei Hälften.
Ja.
Das eine ist der Top-Slate. Und das andere ist der sogenannte Residual Slate, also Residual Slate.
Mhm.
Top Slate sind bei uns die 2 top deutschen Filme im Jahr und die 5 top internationalen.
Die 2 Til Schweiger-Filme.
Was auch immer. Also wir gucken uns an, wir haben auch das ist, zeigt, ist die beste Korrelation über die letzten Jahre, den Top Slate mathematisch zu ermitteln und den Residual ist 2 deutsche und 5 internationale.
Ja.
Und die müssen funktionieren.
Ja.
Wenn die nicht funktionieren, wird es kein gutes Jahr. Krass. Der Residualmarkt ist seit Jahren fast immer gleich.
Ja.
Und da zeigen wir auch viel von. So. Und man muss sehr, sehr gucken. Wenn Der Kinomarkt, wenn Blockbuster nicht da sind, ist es trotzdem noch ein vernünftiges und gesundes Geschäftsmodell. Das war im letzten Jahr so.
Kannst du ungefähr sagen, wie die Anteile zwischen Top Slate und Residual ist?
Also ist normalerweise müsste eigentlich, also von den Besuchern im Markt, bei uns ein bisschen anders, weil wir haben fast, also bei uns ist Top Slate muss 70% eher machen.
Ja, ja.
Oder die oberen. Im letzten Jahr, das wird so, ich würde mal sagen, 20-25% müssen diese 7 Filme machen und die restlichen 800 den Rest.
Krass. Ja, du hast ein ganz schön peaklastiges Geschäft dann.
Total.
In meiner Wahrnehmung sind die in diesem Top-Slate-Segment sind so Produktionen, die ganzen Franchises aller, denen jetzt glaube ich viele zur Disney-Gruppe irgendwie gehören, sind das die Dominanten. Ist das richtig?
Die ganzen Marvel, Disney ist natürlich, Disney ist da natürlich weit vorne und jetzt noch mit dem Kauf von 20th Century Fox noch mehr. Aber es gibt eben auch andere. Ne? Es gibt auch eben auch mal einen Honig im Kopf von Til Schweiger, wo kein Mensch dran geglaubt hat damals. Und der macht einfach mal über 7 Millionen. Das ist ein James-Bond-Format. Ne?
Ja.
Und das sind eben die No-Brainer sind eben die natürlich James Bond.
Mhm.
Das ist hat auch einen riesen Business-Impact, weil er dieses Jahr verschoben wurde auf nächstes Jahr, weil die da so ein bisschen Produktionsthematiken hatten. Bond ist das natürlich, dann die ganzen hier, Avenger ist jetzt durch die Decke gegangen, der macht über 5 Millionen Marktbesucher, was ein absolut großartiges Ergebnis ist. Star Wars bis auf Han Solo jetzt im letzten Jahr sind immer Garanten für 5, 6, 7 Millionen Besucher.
Ja.
Und die große Wette und manchmal ein bisschen Werbung für die es hören, dieses Jahr kommt jetzt Mitte Juli kommt Lion King.
Ja.
Eine fantastische Umsetzung von Disney, von König der Löwen.
Mhm.
Wahnsinn. Also so bildgewaltig.
Mhm.
Und das ist eine ganz große Wette jetzt, wie der im Sommer funktionieren wird. Und
okay, ich bin sehr gespannt. Der kommt wann raus?
17. Juli, glaube ich, Mitte Juli irgendwann.
Okay, was passiert, das sind ja zumindest so, ich weiß nicht, ob es wirklich nur Gerüchte sind oder ob es da schon richtige Ankündigungen gibt, aber die Erwartung ist ja, dass der Disney-Konzert der dritte größte Streaming-Anbieter weltweit wird. Ne? Das deutet ja alles darauf hin, die Konsolidierung, die Käufe, die sie gemacht haben, die Art der Produktion, die sie jetzt auframpen und auch den Longtail, den sie teilweise ja schon aus dem Markt von anderen Streaming-Diensten rausgenommen haben, um sie dann über ihre proprietäre Plattform dann auskehren zu können. Nehmen wir mal an, Disney kriegt das hin und wird zu einem ernstzunehmenden Streaming-Anbieter. Und ich glaube, dass die Grundlagen und die Finanzkraft und die IP haben sie ja auch dafür. Hat das dann nicht Auswirkungen auf dein Top-Slate-Geschäft?
Nee, das glauben wir gar nicht. Also wir sehen ja zwei Dinge. Das eine ist erstmal ich glaube, große Themen hat Netflix zurzeit, weil eben so viele neue Firmen sich ausgründen. Nicht? Und du hast ja Disney ist eben mit Hulu und Disney hat ja auch komplett von Netflix ihren Content runtergenommen.
Mhm.
Es wird einfach viel mehr spezielle Anbieter geben. Ich bin mal sehr gespannt, wie das sich nachher überhaupt ausgeht, wie viele Subscription-Modelle man eigentlich haben soll. Ne?
Mhm.
Und das werden einfach immer mehr werden. Man sieht jetzt gerade, was KKR hier, große Private Equity, in Deutschland macht. Das ist super spannend, die jetzt ja die Tele München Gruppe gekauft haben, hier die Jauch-Firma, die ganze Produktionsfirma von Jauch. Die Tele München, da ist auch, ich hoffe, ich jetzt sage nichts Falsches, Concord Film ist da drin, genau. Und die sind dabei, das weiter auszubauen. Nicht?
Mhm.
Man hört ja auch sehr offen, oder wird ja in der Presse auch beschrieben, dass die ja nun auch mit Springer sprechen.
Mhm.
Und da kommen ganz neue Konstrukte von Publishern, Bewegtbildproduktion, Bewegtbildvermarktung und eben auf Plattformen das zusammenzuführen. ProSieben, war das ProSieben, die diese Woche das announced haben mit dem...
Mit John.
Ja, genau.
Ja.
Mhm. Und all solche. Insofern, ich glaube, da wird immer mehr passieren. Das wird nicht viel Einfluss auf uns haben, außer dass die Leute draußen mehr Möglichkeiten haben, noch Filme zu gucken.
Mhm.
Und trotzdem glauben wir, dass das jetzt nicht so einen riesen Impact haben wird. Spannend wird sein, wie Disney irgendwann damit umgeht, mit ihren Kinofilmen. Es gibt ja nach wie vor auf der Welt ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Premium-Vermarktung im Kino erstmal eine Zeit lang...
Es gibt sogar ganze Festivals, die sich dran halten müssen.
Naja, das ist ein grundsätzliches Commitment zwischen, wir sind eben die Premium-Vermarktung, ne?
Ja.
Und haben natürlich auch, um das so vermarkten zu können, haben wir Fixkosten, die wahnsinnig sind. Ne? Also solche großen Kinos am Dammtor, das sind siebenstellige Mietbeträge.
Mhm.
Und die musst du natürlich, hast an Mitarbeiter wahnsinnige Mengen. Und da sind wir gespannt. Das ist seit Jahren, das ist schon seit Jahren sehr archaische Kämpfe in der Kinobranche zwischen Exhibition und Distribution, die, wenn mal 3 Tage das Fenster unter oder überschritten wird, gibt es ganz archaische Kämpfe. Und das wird sehr spannend werden.
Ja, du bist ja ein sehr analytischer Mensch und du hast ja auch keine Angst vor Veränderungen. Also seit ich dich kenne, warst du nie einer, der irgendwie Scheu hatte davor, irgendwie das Bestehende zu hinterfragen. Und ich glaube, du bist ja auch in dieser Kinobranche, du bist ja kein Urgestein der dieser sehr für sich geschlossenen oder geschlossen wirkenden Kinowelt, sondern bist ja der Quereinsteiger, der gleichzeitig aber auch sehr analytisch ist und auch mit diesem Private Equity Hintergrund, glaube ich, ganz gut umgehen kann oder vielleicht auch gerade deshalb damit umgehen kann, weil ich habe das Gefühl, dass Private Equity eher ein vorteilhafter Transformationspartner ist als alle anderen.
Total. Total. Also ich bin, du hast das auch sehr nett formuliert wieder. Also es wird wirklich, also es gibt einige, die nennen mich Söldner, ne?
Boah, das ist ja
weil ich, also man muss ja.
Vielleicht weil du mal bei der Bundeswehr warst.
Dazu sage ich jetzt nichts. Die Kinobranche ist eben das sind Leute, also ich würde mal sagen, 95% der Kinobranche sind Leute, die einfach immer in der Kinobranche waren.
Ja.
Und das hat auf der einen Seite riesen Vorteile, weil die kennen natürlich das Produkt, auf der anderen Seite ist da das Filmposter immer noch sehr beliebt. Ne?
Ja.
Das sieht man schon. Das ist bei uns in der Firma, wir haben mittlerweile komplett, also die Führungsebene ist wahrscheinlich die erste und die zweite, also die erste Ebene ist komplett neu alles, keiner aus der Kinobranche. Mhm. Alles mit sehr, sehr viel Spezialwissen aus anderen Segmenten. Und die zweite Ebene sind auch ganz, ganz viele neu, was glaube ich ein echter Vorteil ist. Und wir könnten gar nicht im Private Equity, also in unserem Umfeld, das anders führen, weil natürlich Private Equity von uns ganz andere Dinge fordert. Ne?
Wir haben ja vorhin bei der Analyse, bei der Ursache-Wirkungsforschung schon über den analytischen Ansatz gesprochen. Welche Art von Transformation würde dir schwerer fallen, wenn du nicht auf deiner Gesellschafterseite so rational handelnde, angelsächsisch geprägte Gesellschafter hättest?
Ich glaube, ich würde große Investitionen wahrscheinlich, ich würde nicht so viel Geld bekommen.
Mhm.
Weil Geld bekomme ich dann für Investitionen, wenn ich in einem sehr ausgearbeiteten Business Case, der in der Regel bei größeren Dingen mindestens 3 Monate braucht, wo man alles vorher durchdenkt, alles berechnet, gemeinsam mit den Financial Planning Guys in London das alles durchholt und am Ende steht da eben ein überzeugender Business Case, dann gibt es auch Geld, dann kriegst du auch 1 Million für neues CMS und die ganzen Programmierungen und all diese Dinge. Ne? Deswegen kriege ich auch für 4 Häuser jetzt über 7 Millionen, um die komplett neu zu machen. Ne?
Mhm.
Deswegen habe ich Geld bekommen, um jetzt das CRM zu machen.
Ja.
Das würde ich, glaube ich, in einem inhabergeführten Unternehmen wahrscheinlich eher nicht bekommen. Da würde ich wahrscheinlich eher das Geld bekommen, was der oder diejenige dann gut findet.
Mhm.
Ne? Schöne rote neue Kinosessel oder schöne goldene Posterrahmen oder was auch immer. Und das ist natürlich herausfordernd, weil du musst immer sehr, sehr intensiv an diesen Themen arbeiten.
Ja.
Und dann kriegst du aber eben auch ein anderes Geld und kriegst auch ein anderes Ergebnis raus. Ne? Weil was unheimlich hilft, wenn du das so professionell hinterfragst, dann kriegst du auch andere Meinungen rein, kriegst kritische Fragen. Die kritischen Fragen führen in der Regel dazu, dass du nochmal das Ding besser durchdenkst und sagst, oh ja, das ist eine gute Frage, daran habe ich gar nicht gedacht. Und kriegst einfach bessere Investitionen und höhere Investitionen raus, bin ich ziemlich von überzeugt.
Ich glaube, das Stichwort bessere Investitionen ist etwas, was ich oft beobachte. Besser im Sinne von zukunftsgewandt, relevant, aber auf der anderen Seite nicht immer intuitiv aufgrund von Vergangenheitserfahrungen antizipierbar. Was ich damit meine ist, also das Beispiel, was du vorhin nanntest, also das Offensichtliche, ne? Neue Kinosessel etc., das ist alles vermutlich total super wichtig, aber die Dinge wie zum Beispiel ein CRM-System, das ist ja, wenn du das alte Geschäftsmodell kennst, vermutlich nicht für jeden intuitiv begreifbar, warum so eine schwere Investition in ein CRM-System, das ist ja hochkomplex, oder dein Yield-Management-Thema, dass das zukunftsweisend ist, um dein Geschäft auch in der nächsten Dekade irgendwie profitabel machen zu können.
Nee, wir denken immer in 3 Jahren. Wir haben einen sogenannten Long-Range-Plan, der geht immer rollierend 3 Jahre weiter. Mhm. Und Private Equity hat eben eine Währung und die ist Firmenwert. Mhm. Und wir haben die wesentlichste KPI, die wir haben, ist EBITDA. Mhm. Und da setzen wir einen fiktiven Multiple drauf, den muss ich ja hier nicht nennen. Und das ist dann der Firmenwert und alles, was diesen Firmenwert steigert. Und insofern gucken wir, wie kriegen wir es hin, in dem LRP, also in den nächsten 3 Jahren, sukzessive jedes Jahr den Firmenwert gesteigert zu bekommen. Und ein gutes Beispiel ist CVM, also Customer Value Management mit dem neuen CMS, ein CRM. Das braucht eben Ramp-up, ne? Mhm. Also das hat im ersten Jahr verdient das nichts.
Ja.
Und im zweiten Jahr geht das dann irgendwann im Bereich. Und im dritten und im vierten fängt das dann an, wirklich zu skalieren. Und wenn du da nicht den Weitblick hast und auch Excel-Modelle, die über den 31.12. rechnen, dann wirst du das nicht machen. Ne?
Ist das etwas, was du auch anderen Unternehmern oder CEOs raten würdest, die jetzt vielleicht nicht den, in Anführungsstrichen, Luxus haben? Ich meine das im Ernst. Etwas für einen Luxus, so eine Art von Gesellschafter zu haben. Ähnlich konsequent in solche Schlachten zu gehen mit seinen Gesellschaftern, um das Bewusstsein für solche relevanten Investitionen, wie du gerade genannt hast, auch wirklich durchzusetzen, also auch edukativ, also erklärerisch durchzusetzen im Gesellschafterkreis?
Ja, ist eine schwierige Frage, wie man das macht, ne? Mhm. Weil wenn du dann hingehst und sagst, würdest du so einen Private Equity Prozess machen, dann wird wahrscheinlich jeder Inhaber sagen, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, da muss man in Vorleistung gehen. Ich würde jedem empfehlen, jede Investition, also unabhängig von den Gesellschaftern, jede Investition so anzugehen, mit dem eigenen Team so zu bearbeiten. Und wenn man sich das dann am Sonntag mal 14 Seiten durchliest, mit dem Excel-Modell nochmal als komplett im Flow, dann hilft es immer auch für einen selber zu sagen, das ist jetzt die richtige Entscheidung oder nicht. So, und wenn ich heute in einem inhabergeführten Unternehmen arbeiten würde, würde ich mir die Mühe machen, den Case vorher zu bearbeiten und den so überzeugend zu machen, und dann nochmal in der Summary wirklich als Elevator-Pitch fast hinzukriegen und dann auf den Inhaber loszugehen und ihn davon zu überzeugen, weil dann hast du zumindest eine etwas höhere Chance, da durchzukommen.
Ja, weil auch gerade so ein Inhaber mit sollte ja genauso an dem Company-Value-Wert interessiert sein. Der Hebel ist ja da vergleichbar. Das andere ist, manche haben ja auch nicht den Luxus, einen Inhaber oder einen Gesellschafter zu haben, sondern haben das einen verteilten Gesellschafterkreis mit unterschiedlichen Erfahrungen und teilweise auch unterschiedlichen Zielinteressen. Nur das, was einen guten Transformations-CEO vermutlich ausmacht, ist, dass er trotzdem auch sehr viel Kraft in das Verständnis für die Notwendigkeit der Investitionen, die er vorhat, dieses Verständnis zu wecken und durchzusetzen, um auch die Konsequenzen aufzuzeigen, was passiert, wenn diese Investitionen nicht passieren. Davor scheuen sich ja auch einige.
Ja, ich glaube nur, dass viele Leute, da gehören ja zwei Sachen zu. Das eine ist, du musst ja erstmal, und das habe ich auch in den letzten Jahren, war ich immer dabei, du musst ja echt hungrig sein, diese Dinge zu verstehen und sie auch verstehen. Wenn du sie als CEO nicht verstehst, auch Digitalität in der ganzen Breite, ist nicht nur Frontend jetzt, in Kundenprozessen, sondern auch Backend. Ne? Wir haben ja ganz viele Sachen, die wir hinter den Kulissen mittlerweile digital abwickeln. Wenn du das nicht grundsätzlich verstehst, auf was möglich ist, dann wirst du gar nicht so denken können. Deswegen ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, die jeder machen muss, sich echt so super breit da aufzustellen und das zu verstehen und jeden Tag bereit zu sein, neu dazu zu lernen.
Ja.
Weil die Leute, die du überzeugen musst, die wirst du nur überzeugen durch ein sehr überzeugendes Konzept. Und das kriegst du nur hin, wenn du da echt breit aufgestellt bist. Und was ich gelernt habe, was der größte Transformationshemmer überhaupt ist, das ist die sogenannte, den Ausspruch habe ich von einem Bamberger Psychologieprofessor, das habe ich mal irgendwie auf dem Neuromarketing-Kongress vor 6 Jahren in München gehört, einen tollen Vortrag gehalten, über die fehlende Abkehr vom Methodismus.
Oha.
Das hört sich ganz groß an, ist aber ganz einfach, dass die Leute eben, also viele Firmen und Transformationsprozesse scheitern, weil eben die Leute nicht bereit sind, von den alten Methoden abzukehren. Mhm. Er hat das an einem schönen Beispiel erklärt, das fand ich total einleuchtend. Das war irgendwie Ende des 18. Jahrhunderts, waren die Bamberger Reiter, die waren eine ganz gefürchtete Reitertruppe, sollten eine Schlacht gegen die Franzosen reiten. Mhm. Und wie man das dann macht vor größeren Geschäften oder auch Schlachten, sammelt man Daten. Ein Datenpunkt war, die hätten jetzt eine neue Waffe, die heißt MG. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, das interessiert sie nicht, sie haben hier ihre alte Methode, wie sie das machen. Und das war der letzte dokumentierte Reiterangriff. Historiker werden jetzt wahrscheinlich sagen, stimmt gar nicht, war nicht 18. Jahrhundert, ich habe das nicht so genau drauf in den Zahlen.
Egal, es geht um Prinzip.
Aber es war der letzte dokumentierte Reiterangriff, weil natürlich das MG, das ganze Ding geändert hat.
Ja.
Und was haben die gemacht? Das war die fehlende Abkehr vom Methodismus, hat diese Firma oder dieses Konstrukt da scheitern lassen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das sind so der eine Transformationshemmer. Und der zweite ist eben, wenn du keine Ahnung von diesen ganzen Themen hast, dann wirst du auch selber nichts kreieren können. Weil das, was du nicht weißt, wirst du ja auch nicht vermissen.
Ja, genau. Das ist typisch für jeden Paradigmenwechsel. Ne? Du weißt nicht, was du nicht weißt.
Genau.
Wie viel Zeit und Kraft steckst du in Prozent deiner aktiven Arbeitszeit in diese Themen der A, also erste Gruppe, dein eigenes Wissen frisch zu halten, weiterzuentwickeln und Stakeholder-Management für interne Prozesse und das dritte Stakeholder-Management für Gesellschafter neben deinem operativen Geschäft?
Ich würde das gar nicht trennen.
Aber sag mal, ist das 90% deiner Zeit, ist das 50% deiner Zeit?
Die drei Punkte, ich muss jetzt erstmal...
Ich weiß, also wir haben jetzt viel über deine Gesellschafter gesprochen. Ich weiß, dass das, also ich würde mich sehr wundern, wenn du nicht regelmäßige Routinen hättest und dass ihr auch extra
Projekte... Relativ wenig. Also ich bin jetzt dadurch, dass wir eine große Merger-Situation haben und da viele Sachen vorbereiten, im Moment wöchentlich sehe ich die, aber immer nur zu speziellen Meetings. Wir haben, das ist nicht so, also nicht wie in deutschen Unternehmen, wo du immer diese ganzen regelmäßigen Permanent-Meetings hast. Wir machen das total... themengetrieben und auch nur im Setup die Themen der Leute, die man braucht. Jetzt bin ich gerade im Moment wöchentlich in London, aber das ist, kann auch sein, dass ich da mal 3 Monate überhaupt nicht bin.
Ne? Weil es an dem Projekt oder an den Events hängt. Okay.
So, die zweite Frage, wie mache ich das intern mit meinen Leuten? Ich kann die Breite des Geschäfts gar nicht machen, wenn ich nicht Top-Leute habe, die jeder ihr Ding verstehen und die ich ein hohes Vertrauen habe. Und ich gehe nur in die großen, in die wirklich High-Priority-Themen mit rein und sonst lasse ich die auch machen. Mein CFO sehe ich manchmal 2 Wochen nicht und kann sein, weil wir jetzt gerade das Thema Marketing Automation Tool Investition haben, dass ich meine Commercial Director, ist eine Frau Hanna, Hanna Jesse, dass ich die auf einmal ganz oft sehe und zwar mit Projektmanagern aus ihrem Team. Das ist bei uns jetzt nicht hierarchisch, nur ich rede nur mit dem Directors Team und die dann wieder mit ihren Leuten, sondern die sitzen dann bei mir mit im Büro und da lerne ich. Zu der ersten Frage, wo lernst du? Das ist unter anderem ein Punkt, wo ich lerne, weil ich natürlich weiß, dass es gewisse Fachleute gibt, die teilweise im Juniorbereich sind, aber die einfach viel mehr Ahnung von dem Thema haben. Ne?
Ja. Gehst du viel auf Konferenzen? Liest du viel? Hörst du Podcasts?
Ich gehe nicht viel auf Konferenzen. Ich gehe aber auf Konferenzen und jetzt nicht, weil ich hier in dem OMR Podcast-Studio sitze, sondern OMR ist für mich, da gehe ich jedes Jahr hin und egal, was für ein Termin ist, den lasse ich sausen und gehe dahin, weil die Konferenz ist für mich einfach, das ist Transformational Meditation.
Mhm. Wirklich. Schön gesagt.
Ja, das ist ein Tag wirklich und der bringt mich jedes Jahr und ich gehe da jedes Jahr hin. Ich war in diesem Jahr, ich darf das gar nicht laut sagen, ich habe einen wichtigen anderen Termin im Industrieverband geschwänzt und ich gehe mal davon aus, dass von denen keiner das hört, sonst bitte entschuldigt's, aber ich bin da nicht hingegangen, habe abgesagt und bin zu MR gegangen. Ich gehe auch mal zur Le Web in Paris. Ich war lange nicht mehr auf der Demexco, aber auch da werde ich mal hingehen. Kriege ich wahrscheinlich den Knüppel, wenn ich hier aus der Tür rausgehe.
Und die sind da ganz entspannt.
Nee, also das sind die einzigen Dinge, was ich schon damals im Einzelhandel vermieden habe, in der Regel zu viel zu Branchenkongressen zu gehen, sondern ich gehe eben gerne zu anderen Kongressen. Ich höre mittlerweile relativ viele Podcasts. Ich finde das ein tolles Medium, weil man es wirklich an verschiedenen Orten machen kann und die eben nur einen Reiz hat, ist mich das Hören. Ich finde es auch mal ganz angenehm, es ist gar nicht zu sehen. Mhm. Ich höre zum Beispiel auch super gerne Fußball am Wochenende im Radio.
Oha.
Ich finde das manchmal spannender als im Fernsehen.
Und da ich weiß, dass du Hamburger bist, ist das eine ganz besondere Erfahrung.
Ja, ich hab überhaupt kein Problem. Ich bin ja, also das habe ich mir angewöhnt, man muss auch verlieren können, um gewinnen zu können.
Mhm. Ja.
Und das kann auch mal eine kleine Strecke sein, um was aufzubauen und das wird sich auch wieder ändern.
Carsten, meine Abschlussfrage. Ich habe das Gefühl, dass die Antwort deiner auf diese Frage schon, dass du sie eigentlich schon gegeben hast. Ich würde sie trotzdem noch mal einmal ganz, ganz isoliert noch mal rausgreifen. Wenn es eine Sache gäbe, mit der du sagen würdest, okay, damit kann ich die Transformationsziele besser erreichen, aus deiner CEO-Brille, was wäre die, wenn du eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, eine Initiative, eine Methode besonders benennen müsstest, womit Transformation besser gelingen kann als ohne dieses One Single Thing.
Ich würde jetzt erstmal interessieren, auf Basis dieser Frage, was du in den letzten 30 Minuten ausgemacht hast, dass die schon beantwortet ist.
Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich hatte eine ganze Menge mitgenommen, was diese Gemengelage, ich halte die Gemengelage für wirklich herausfordernd, positiv herausfordernd, in der du dich bewegst. Ich halte aber auch die Rahmenbedingungen, mit der du handelst und handeln kannst, für eher transformationsfördernd. Das ist ein Luxus, den haben viele Unternehmer und Unternehmen nicht, aus diversen Gründen. So, und ich will es aber nicht vorwegnehmen, aber ich glaube, ein Schlüssel ist genau in diesem Bewusstsein über die Notwendigkeit, dass du überhaupt Herausforderungen hast, die, wenn du sie nicht proaktiv begegnest, zum schleichenden Verderb führen.
Also ich habe ja Gott sei Dank jetzt ein bisschen nachdenken können, als du das eben gesagt hast. Ich glaube, dass der wesentlichste Schlüssel zum Gelingen von Transformation insgesamt ein anderes Leadership-Verhalten ist. Mhm. Du musst einfach, weil es gibt ja nicht die Silver Bullet, die sagt so, und jetzt, heute machen wir digitale Transformation. Mhm. Ich finde auch so Chief Innovation Officer und so, ist für mich eigentlich nicht so zielführend, weil das ist ja ein holistischer Approach.
Genau.
Du musst ja, und mir muss es gelingen und meine zweite Reihe total von diesem zu überzeugen, dass Transformation ja überall stattfindet. Mhm. Und dass die auch die Notwendigkeit sehen. Und die müssen ihre Leute, weil die sind einfach, wir neigen alle dazu, erstmal von Natur aus eher an den alten Methoden festzuhalten. Mhm. Und wenn du verstehst, dass du permanent, denn jeder versteht, permanent in seinem Bereich, das geht bis in die Buchhaltung, in den HR-Bereich, ins Facility Management, zu gucken, wie kann ich meine Prozesse weiterentwickeln, was mache ich in den nächsten 3 Jahren, um von Digitalität, von anderen Dingen zu profitieren. Wenn du das machst, geht das total ganzheitlich nach vorne und dann wird auch eine Transformation gelingen. Weil wenn eine digitale Transformation nur über ein CRM oder eine gute Website dann hast du ein paar Spezialisten, die machen das gut, die werden dann meistens wahrscheinlich von den anderen belächelt, weil das sind die Digitalfreaks.
Das sind ja auch mehr die sichtbaren Symptome, ne? Da hinterliegt ja, wenn es richtig gemacht ist, eine größere Strategie und ein weiteres Konzept.
Weißt du, wenn ein Facility Management Team zu mir kommt und sagt, wir haben einen Test entwickelt in 5 Häusern, dass wir die Raumluftsteuerung, das ist ein riesen Kostenblock bei uns, wenn du so einen 1000 Sitzesaal da befeuerst, allein die Lüftungsanlage für den Saal im Dammtor braucht einen Raum von etwa 100 Quadratmetern. Das ist ein Riesending. Krass. Und wenn die sagen, pass mal auf, wir haben jetzt einen Weg, machen jetzt einen Test, wie wir das gesteuert von unserem Kassensystem, auslastungsgesteuert in 10 Minuten runter oder rauffahren und sparen damit so und so eine Summe. Mhm. Und auf der anderen Seite Marketing Automation Tool, dann weißt du, wie das in der Bandbreite passiert. Ich glaube, das Wesentlichste ist wirklich, das ist eine Leadership-Aufgabe. Und das braucht andere Leader, das braucht Leader, die sich auch in so einem Silver Age Alter 50 plus permanent hinterfragen, nicht glauben, sie wissen alles. Mhm. Und das ist, ich glaube, das ist der Schlüssel.
Großartig. Vielen Dank, ganz herzlichen Dank, Carsten. Ich wünsche dir viel Erfolg, viele Blockbuster, schlechtes Wetter, volle Säle und weiterhin einen großartigen Transformationserfolg. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ja, danke, hat Spaß gemacht, Erik.
Ciao. Fand ich auch großartig.